Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Norbert Altenkamp ist mein Name und seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag, aber natürlich ein Politiker mit Vorgeschichte. Aufgewachsen in Westfalen, habe dort zunächst eine Bankausbildung gemacht, bei der heute nicht mehr existierenden Dresdner Bank, habe dann Volkswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster studiert, mit Schwerpunkt öffentlicher Verwaltung, öffentliche Betriebe. Daraus folgend bin ich dann auch in die öffentliche Verwaltung, erst in die Kommunale beim Kreis Recklinghausen eingestiegen. Nach dem Studium bin dann 2003 zum ersten Mal zum hauptamtlichen Bürgermeister in Bad Soden am Taunus, also weit weg von meiner Heimat, gewählt worden. 2009 und 2015 wiedergewählt worden und, wie ich eingangs schon sagte, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages. Und wie das so ist, wenn man ganz neu ist, muss man sich ja so seine Themenfelder suchen. Und eins meiner Themenfelder ist das Feld Menschenrechte, humanitäre Hilfe. Kann man sich die Frage stellen, ja, wie kommt man denn darauf? Wer meldet sich für sowas freiwillig? Ganz einfach, wenn man als Bürgermeister jeden Tag das Privileg hat, ein Rendezvous mit der Realität zu haben. Hatte ich so mein besonderes Rendezvous mit der Realität, was das Thema Weltpolitik betrifft, in den Jahren 2015-16, als die große Herausforderung für viele Bürgermeister, Landräte in der Republik bestand, eine große Zahl von geflüchteten Menschen unterzubringen. Und auch ich hatte die Aufgabe, für mehrere hundert Menschen eine Großsporthalle für die Belegung klarzumachen. Und dann sind die Herausforderungen der Welt nicht mehr nur medial im Fernsehen, sondern sie sind direkt bei einem vor der Haustür. Und die Menschen sind auch direkt vor der Haustür. Insofern beschäftigt man sich dann auf einmal auch mit den Schicksalen, die hinter diesen Menschen halt stehen. Und da hat das so bei mir Klick gemacht und gesagt, es ist eine der wesentlichen Fluchtursachen, dass elementare Menschenrechte bei diesen Menschen verletzt wurden. Das Menschenrecht auf Bildung, das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit, auch eine Mindestexistenzversorgung zu haben, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Und niemand verlässt seine Heimat freiwillig. Es gibt immer einen Grund und dieser hat in der Regel im Bereich der humanitären Hilfe seine Ursache oder in der mangelnden humanitären Hilfe oder eben auch in der Verletzung fundamentaler Menschenrechte. Und das ist so etwas, was mich in besonderer Weise mitnimmt. Und der zweite Ausschuss, in dem ich halt engagiert bin, hört sich erstmal komisch an, aber gehört eigentlich auch dazu. Das ist der Ausschuss für Bildung und Forschung. Und Bildung ist ein Menschenrecht. Gute Bildung ist ein Menschenrecht. Und gute Bildung führt auch dazu, dass ein Land prosperiert, dass wir die Forscher von morgen in unserem Land haben. Und ein Land, in dem es Forschung und Innovation gibt, das hat auch Zukunft. Und so schließt sich dann wiederum der Kreis. Fundamentale Menschenrechte müssen gewahrt sein, gepaart mit einer Basis, einer Kultur von Bildung und Forschung. Und daraus kann man ein gutes Fundament für eine gute Zukunft der Menschen auch finden.
Vielen Dank, Herr Altenkamp, dass ich heute bei Ihnen sein darf im Büro und den besonderen Podcast, den Spezialpodcast zum Tag der Menschenrechte, Ihnen gemeinsam aufnehmen darf. An diesem Tag und in dieser Zeit beschäftigen uns besonders die Meldungen aus Iran. Wir sehen jeden Tag ganz furchtbare Aufnahmen, Fotos, Filme, Tonaufzeichnungen von Menschen, die friedlich protestieren und niedergeschossen werden im ganzen Land, besonders aber auch in Belutschistan, in Kurdistan. Die Konrad-Adenauer-Stiftung wird deshalb auch anlässlich des Tages der Menschenrechte am 12. Dezember einen Live-Podcast aufnehmen in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin zum Thema Proteste im Iran, Menschenrechte und Sanktionen. Meine erste Frage an Sie geht aber genau auf dieses Thema Iran ein. Wir haben aus der Exilgemeinschaft und auch insbesondere von feministischer Seite schon sehr, sehr deutliche Worte an die Bundesregierung gehört. Man hat sich an die Außenministerin gewandt, kritisch an den Bundeskanzler mit Kritik gewandt, dass die Bundesregierung viel zu leise, viel zu langsam reagiert hat auf die Gewalt, die im Iran gerade stattfindet. Wie bewerten Sie diese Kritik?
Also ich möchte den Bogen noch vielleicht ein bisschen weiterspannen, denn kritikwürdig ist die Iran-Politik nicht erst in der jüngsten Vergangenheit, sondern Iran-Politik findet ja schon eigentlich, was dieses System betrifft, seit 1979 statt. Ich kann mich noch als Siebenjähriger daran erinnern, da war bei uns zu Hause der Fernseher noch schwarz-weiß. Aber das war so eine der ersten Wahrnehmungen, wo man dann Fernsehen geguckt hat, der Aufstieg des Mullah-Regimes. Und der Aufstieg des Mullah-Regimes war ja eigentlich mit auch durchaus damals mit viel Hoffnung auch im Iran verbunden, weil das vorherige Regime sich ja auch nicht gerade dadurch ausgezeichnet hat, dass es demokratisch war. Natürlich waren dort zumindest wahrnehmbar das Thema Frauen in der Gesellschaft ein anderes, als es heute wahrnehmbar ist. Aber ich sehe eben, Iran ist auch ein Land, das Wort Zeitenwende ist ja momentan total modern. Und im Iran findet eine Zeitenwende statt. Das, was über viele Jahre, Jahrzehnte nicht vorstellbar war, dass eben breite Teile der Zivilgesellschaft es sich nicht mehr gefallen lassen, dass sie praktisch von einem Regime unterdrückt werden, das bringt das Regime unter Druck. Und wir müssen diese Kräfte der Zivilgesellschaft unterstützen und auch stärken. Denn eigentlich ist eine starke Zivilgesellschaft ein Geschenk für ein Land. Und das muss auch deutlich artikuliert werden in Richtung des Regimes, dass sie eigentlich die Zukunft ihres Landes unterdrücken. Weil es sind eben die gut ausgebildeten Frauen und Männer im Iran, die Zukunft des Irans, die Veränderungen herbeiführen wollen. Und wir haben es auch in unserer eigenen Geschichte gesehen, ein Regime, was sich gegen Veränderungen stemmt, wird nicht überleben.
Vielen Dank. Wir haben jetzt schon seit 2011, nach der Niederschlagung der Proteste im Jahr 2009, haben wir europäische Menschenrechtssanktionen gegen Iran. Aktuell haben wir Sanktionen gegen die Moralpolizei und andere Institutionen und Individuen verhängt. Jetzt haben von den 290 Abgeordneten im iranischen Parlament, der Majlis, haben 227 Abgeordnete die Todesstrafe für die verhafteten Demonstrierenden. Da soll es schon über 17.000 mittlerweile geben, über 17.000 verhaftete friedliche Protestierende. Die Todesstrafe wird für diese Menschen verlangt. Müsste nicht auch ein scharfes Sanktionsregime gegen diese Abgeordneten verhängt werden? Oder welche Instrumente könnten wir überhaupt noch anwenden, um Richtung Teheran zu zeigen, wir akzeptieren diese Gewalt nicht?
Also da sollte man auf jeden Fall genau hinschauen, wer sich dort noch zusätzlich einreiht in die Liste derer, die auch heute schon sanktionsbewehrt sind. Allerdings muss man natürlich auch offen und ehrlich sagen, in einer Welt, in der auch der Iran weiter Verbündete findet, die Vorstellung, den Iran zu isolieren, ist leider Gottes in der derzeitigen weltpolitischen Lage unglaublich schwierig. Wir sehen das auch mit den Isolationsversuchen mit Russland. Man schweißt leider Gottes in solchen Zeiten Autokratien noch stärker zusammen und schmiedet Allianzen, von denen man früher gar nicht dachte, dass das funktionieren können. Aber es gilt offenkundig, weil die alte Weisheit, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und das sehen wir auch in dem Beispiel im Iran. Ich erhoffe mir leider Gottes dort durch weitere Sanktionen in beschriebener Form jetzt kein sozusagen Erhöhung des Drucks auf dem Kessel, weil bestimmte Ausreisebeschränkungen und Einfrieren von Vermögen irgendeines iranischen Parlamentariers, ich glaube, das juckt den ersten Moment nicht viel. Aber es ist ein Signal an die iranische Exil-Community. Und das ist ja der Punkt. Man muss ja die Menschen weiter ermutigen, die eben auch Kraft ihrer Sozialisierung in besonderer Weise einen Impuls und auch einen Veränderungsimpuls bringen können. Ich bin nicht vernetzt im Iran. Das ist nicht so. Aber es gibt eben so eine große Exil-Community, die nach wie vor Brüder, Schwester, Onkel, Tanten, Freunde in der Heimat haben. Und diese Netzwerke lebendig zu erhalten, ist ganz, ganz wichtig und dort auch den Menschen den Rücken zu stärken.
Dankeschön. Sie haben das Thema Exil-Community angesprochen. 6 Millionen Iraner leben im Ausland. Viele davon sind seit 1979 nicht mehr in die Heimat gereist, weil sie dort verhaftet und wahrscheinlich auch hingerichtet werden würden. Die erste Frau, die den Friedensnobelpreis bekommen hat, die Iranerin Shirin Ebadi, muss auch seitdem im Exil leben. Sie selber haben sich für einen Menschenrechtler oder einen Iraner eingesetzt und eine Patenschaft übernommen. Wie wichtig ist es, solche Instrumente zu nutzen, Menschenrechtsverteidiger, Parlamentarier, die unter Druck geraten sind, Journalisten und andere, die im Iran verfolgt werden, die es vielleicht auch nicht schaffen, ins sichere Exil zu gelangen, diese Menschen mit solchen Patenschaftsprogrammen beispielsweise zu unterstützen?
Ein wichtiges Signal geht ja davon aus, dass man signalisiert, du bist nicht allein. Ich mache mir da keine Illusionen, dass wahrscheinlich der Staatspräsident nicht vor Schock erstarrt, weil der Abgeordnete Altenkamp eine Patenschaft übernommen hat. Bitte das ausdrücklich nicht falsch zu verstehen, aber es geht darum zu sagen, du bist nicht allein, du wirst gesehen. Obwohl du weggesperrt wirst, bist du nicht unter dem Schirm. Nämlich das ist ja eigentlich das Ziel des Wegsperrens. Das Ziel des Wegsperrens, dass man diese Menschen vergessen machen möchte. Und solange diese Menschen nicht vergessen werden, sind sie nicht weg. Und das Ziel des Staates ist nicht erreicht.
Ja, vielleicht doch noch eine Frage, weil die Unionsfraktion im Bundestag im letzten Jahr ja schon einen Antrag gestellt hatte, die Menschenrechte in den Mittelpunkt der Iran-Politik zu stellen. Und in diesem Jahr gab es auch anlässlich der Proteste auch einen Antrag der Unionsfraktion, die Proteste entsprechend zu unterstützen, beispielsweise durch Sanktionen und andere Maßnahmen. Was würden Sie sich konkret menschenrechtspolitisch wünschen, wenn wir den Iran, wie Sie zu Recht gesagt haben, natürlich nicht dauerhaft isolieren und auch nicht mit anderen Staaten zusammenschweißen wollen durch unsere Politik, sondern tatsächlich auch einen Wandel im Land unterstützen wollen durch unsere Iran-Politik?
Ja, da ist jetzt mal nicht nur Pathos und Phrasendrescherei der Bundesregierung gefragt, sondern die Außenministerin hat den Mund ja ganz voll genommen mit wertebasierter Außenpolitik und feministischer Außenpolitik. Länder wie der Iran sind genau die Nagelprobe, um zu sagen, wie hältst du es denn jetzt mit, liebe Bundesregierung, mit einer wertebasierten Außenpolitik oder auch mit der feministischen Außenpolitik? Bitte schön, da ist das Silbertablett, wo ich eine hohe Sympathie dafür habe, dass jetzt starken Worten starke Taten folgen.
Ja, vielleicht vom Iran einmal zu zwei ganz, ganz großen Baustellen, gerade wenn man sich die aktuellen Asylbewerberzahlen anguckt, vom Oktober, vom BAMF veröffentlicht. Syrien auf Platz 1 mit über 30% Anteil, an zweiter Stelle Afghanistan mit ungefähr 13% Anteil. Darüber sprechen wir ja vergleichsweise wenig. Jetzt ist der Aufstand in Syrien auch schon seit elf Jahren unter Krieg. Das Taliban-Regime hat aber erst seit gut einem Jahr die Macht in Afghanistan ergriffen und sehr, 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 sehr viele Menschen, auch Menschenrechtsverteidigerinnen, andere Personen, die mit den deutschen Institutionen vor Ort zusammengearbeitet haben, sind mittlerweile nach Deutschland geholt und in Sicherheit gebracht worden, auch unsere Mitarbeiter. Wie können wir diese Menschen, wenn sie einmal das Land verlassen haben und im Grunde im Land dann fehlen, um dort die Demokratie, die Menschenrechte zu verteidigen, wie können wir diese Menschen hier im Exil mehr unterstützen? Es gibt ja beispielsweise Bildungsprogramme, dass wir ihnen hier in Deutschland die Fortsetzung ihres Studiums ermöglichen, was ja für Afghaninnen jetzt verboten wurde unter den Taliban. Aber was gibt es eventuell aus Ihrer Perspektive noch für Möglichkeiten, diese wichtige Exil-Community zu unterstützen?
Also ich bin da leider Gottes etwas pessimistisch dahingehend, was sozusagen die weitere Entwicklung dieser Länder anbetrifft. Denn wir sehen einen langfristig schon stattfindenden Auszehrungsprozess. Ich sehe einen Entfremdungsprozess zwischen Exil-Community und vor Ort gebliebener Bevölkerung. Ich mache es mal an einem anderen Beispiel noch mal krasser fest. Ich hatte gestern eine Veranstaltung zum Thema Libanon. Es gibt im Libanon noch 5 Millionen Libanesen und 1 Million, damit einer der größten am Anteil der Bevölkerung, Anteil an Geflüchteten und eine Exil-Community an Libanesen von 12 Millionen. Wie soll ein Land jemals auf die Füße kommen, das ehemals bekannt war im Nahen Osten für ein extrem gutes Bildungssystem, die Schweiz des Nahen Ostens wohl es mal genannt, wo quasi alles, was in irgendeiner Form mit Bildung ausgestattet war, mit Veränderungswünschen, mit Hoffnungen, Visionen, die Länder verlassen hat. Und die Menschen, je länger sie von der Heimat entfernt sind, sich natürlich, und das ist ein normaler menschlicher Zug, sich in ihrer neuen Heimat eine neue Existenz aufbauen. Und sie werden sie nicht mehr bewegen können, höchstens einen kleinen Teil wieder in ihre Heimat zurückzukehren, wenn denn ihre Heimat in einen besonderen Veränderungsprozess hineingeht. Und damit sind durch Flucht und Vertreibung mittlerweile irreparable Schäden angerichtet worden. Wir kommen ja vielleicht gleich noch auf ein anderes Feld. Irreparable Schäden angerichtet worden, die jetzt nicht durch unsere Gutherzigkeit, weil wir den Menschen eine neue Heimat geboten haben, entstanden ist, sondern eben Ursache sind die Macht- und Herrschaftsverhältnisse dort vor Ort. Das sind die Verantwortlichen dafür, dass auch diese Länder um ihre Zukunft gebracht werden. Und dann schlagen wir wieder den Bogen auf den Iran. Und Iran steht genau an diesem Wendepunkt. Entweder sie schaffen es, Veränderungsprozesse selber in die Form zu bringen, oder auch die Intelligenz Irans wird den Iran verlassen.
Brain Drain, die Brain-Drain-Problematik. Ja, vielen Dank. Ein weiteres, in diesem Jahr sehr, sehr wichtiges Thema, das auch die Nicht-Sport- und Fußballfreunde massiv beschäftigt, gerade aktuell in der laufenden FIFA-Weltmeisterschaft in Katar, ist das Thema Sport und Menschenrechte. Wir hatten die Olympischen Spiele in China, wo das Thema schon ganz groß diskutiert wurde. Aktuell, wie gesagt, das Thema Fußball-Weltmeisterschaft das erste Mal in einem arabischen Land. Und Katar wird ganz, ganz massiv aus verschiedenen Gründen kritisiert für die Menschenrechtsbilanz. Erstmal der Wanderarbeiter, Millionen Wanderarbeiter, 16.000 ist die geschätzte Zahl, sind gestorben, allein auf den Baustellen für die Fußball-Weltmeisterschaft seit 2010. Darüber hinaus wird Katar aber auch ganz stark von Menschenrechtsorganisationen dafür kritisiert, dass beispielsweise Diskriminierung aufgrund des Geschlechts stattfindet. Auch von sexuellen Gruppierungen wie Homosexuellen und so weiter. Die Auseinandersetzung über die Regenbogenarmbinde und so weiter hatten wir jetzt in den letzten Tagen zu Beginn der Weltmeisterschaft ganz stark, zumindest in der deutschen Diskussion. Wie stehen Sie zu der Auseinandersetzung, dass wir auf der einen Seite von katarischer Seite, von Verbändevertretern und von der Regierung hören, ja, das ist nicht unsere Kultur, das sind nicht unsere traditionellen Werte, dass wir beispielsweise Homosexualität in der Öffentlichkeit zulassen. Und auf der anderen Seite die Menschenrechtsorganisationen, die sagen, ja, Katar muss als Veranstalter aber zulassen, dass diese Menschen nicht nur einreisen und im Fußballstadion still sitzen dürfen, ohne Regenbogenfahnen, T-Shirt und Armbinden und so weiter, sondern dass sie auch als Homosexuelle sichtbar ihre Identität dort zeigen dürfen. Wie stehen Sie als Menschenrechtspolitiker zu dieser tatsächlich sehr heißen Auseinandersetzung?
Also ich glaube, beide Positionen lassen mich etwas verwundert zurück. Denn ich bin immer schon ein besonderer Freund davon gewesen, dass man immer nur so aufgrund von aktuellem Anlass auf einmal ein Thema entdeckt. Eigentlich hätte beiden Seiten schon seit 10 Jahren klar sein müssen, was ein solches internationales Sportereignis denn bedeutet. Den Katarern muss man eine gewisse Blauäugigkeit attestieren, dass sie sagt, ich habe die Welt zu Gast. Und Gastfreundschaft ist in arabischen Ländern, so habe ich es jedenfalls mal gelernt, ein extrem hohes Gut. Und meine Überraschung, dass wenn man die Welt zu Gast hat, dass man natürlich auch alle Kulturen und alle kulturellen Ausprägungen zu Gast hat. Und dann aber so zu tun, als ja, solange jemand die Füße unter meinen Tisch stellt, bestimme ich die Regeln, wie sich Gastfreundschaft in meinem Kulturkreis halt einfügt, das wundert mich dann schon. Umgekehrt wundert es mich, dass wir glauben, in einem Land eine Weltmeisterschaft auszurichten, das jetzt auf einmal so sein soll wie alle anderen auch. Das finde ich so ein bisschen blauäugig, auch mit einem Hauch von Doppelmoral. Das sage ich jetzt mal so ganz ungeschützt und so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Wenn jetzt auf einmal der arme Manuel Neuer dann kritisiert wurde, er hätte da gekuscht, die Armbinde nicht getragen und das hätte er doch mal machen sollen. Die Katarer sind schon seit Jahren und Jahrzehnten ein großer Sponsor auch eines FC Bayern. Also ich sag mal, dass man jetzt auf einmal auf die Idee kommt, nachdem die vorher Millionen überwiesen haben, um auch den FC Bayern entsprechend zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen, jetzt auf einmal die große Oppositionsrolle bei Bayern-Spielern bei der WM in Katar halt hervorzuheben. Also das hat schon was von heute Show. Das muss ich schon ganz klar sagen. Ich finde immer, man muss vor anderen Kulturen Respekt haben. Das ist so. Ich verlange auch Respekt vor meiner Kultur. Und ich erwarte aber natürlich auch vor jemandem, der sich Gäste einlädt, dass er die Gastfreundschaft auch in einer entsprechenden Art und Weise auslädt und nicht einfach nur sagt, so nach dem Motto, schön, dass du mein Gast bist, aber ich nehme jetzt auf deine Befindlichkeiten überhaupt keine Rücksicht. Das geht auch nicht.
Vielen Dank. Um nochmal auf das Thema der Wanderarbeiter, die in Katar sind, aus Nepal und anderen Ländern zurückzukommen. Wir hatten im Podcast bereits mit Annette Niederfranke, die das Büro der Internationalen Arbeitsorganisation in Berlin leitet, über das Thema gesprochen und sie hatte uns erzählt, dass die ILO in Katar seit einigen Jahren ein Büro unterhält und sich erfolgreich für viele Änderungen im Arbeitsrecht in Katar eingesetzt hat. Jetzt wird allerdings von Menschenrechtsseite Seite befürchtet, dass das auch eher vor Show ist und nach der WM niemand mehr hinguckt und dann auch Dinge, die auf dem Papier stehen, noch weniger als heute in der Praxis umgesetzt werden. Was sollte die Menschenrechtspolitik tun, um auch im Dialog mit Katar sicherzustellen, dass die Millionen Arbeitskräfte in Katar nicht wieder in prekäre Arbeitsverhältnisse zurückfallen, ihre Arbeitgeber nicht kündigen dürfen, ihre Pässe abgenommen bekommen und so weiter?
Ich glaube, den Katarern ist, also diese grundsätzlich pessimistische Sicht teile ich nicht. Ich glaube, die Katarer begreifen erst jetzt, was sie sich mit der WM eingefangen haben. Ich glaube sehr wohl, dass Veränderungsprozesse Platz gegriffen haben. Und das Schöne an Veränderungsprozessen ist, sind sie einmal begonnen worden, sind sie nur ganz schwer wieder einzufangen. Das erleben wir, gerade wenn wir uns in die Geschichte der Frauenbewegung einfangen. Ich meine, viele Dinge sind in Deutschland noch gar nicht so lange her. Also vor 25 Jahren war Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar. Noch zu meinen Geburtszeiten musste der Ehemann den Arbeitsvertrag unterschreiben, wenn seine Frau arbeiten wollte. Und das Frauenwahlrecht jährt sich auch gerade mal der zarten 100 an der Stelle. Also ich will sagen, selbst die Banalität, dass jetzt in Saudi-Arabien, aus unserer Sicht vielleicht Banalität, in Saudi-Arabien Frauen jetzt Auto fahren dürfen. Da mag man immer so ein bisschen schmunzeln drüber, aber Veränderungsprozesse, die einmal in den Weg gegangen sind und sich internationalen Standards mühsam, aber langsam, aber immerhin angleichen, sind nicht aufhaltbar.
Vielleicht abschließende Fragen noch zum Thema Sportswashing und Menschenrechte. Werden Ihrer Meinung nach die Menschenrechte aufgrund der aktuellen Diskussion bei künftigen Vergaben von Weltmeisterschaften und Standorten und bei anderen internationalen Großereignissen des Sports einen höheren Stellenwert erhalten oder ist das ein frommer menschenrechtspolitischer Wunsch? Und die zweite Frage, die wieder den deutschen Akteur und Politiker in den Blick nimmt, welche Rolle spielen in Ihrer Meinung die deutschen Sportsvertreter in der internationalen Debatte über Sport und Menschenrechte?
Ich glaube, man sollte mal da sich ehrlich machen. In den internationalen Sportverbänden sind nicht wir es, die Mehrheit haben. Das muss man erstmal als Fakt zur Kenntnis nehmen. Und es ist ja aber erstmal schon mal viel dafür getan, dass unsere eigenen Sportverbände sich auf den Weg machen, auch Menschenrechtsstandards selber zu implementieren. Also für mich ein positives Beispiel ist der Deutsche Olympische Sportbund, der jetzt einen Menschenrechtsbeirat implementiert, dessen Mitglied ich auch bin, um eben bei den Regularien auch zu schauen, wie kann ich das Thema implementieren? Denn Menschenrechte müssen ja auch bei uns gewahrt werden. Das müssen Standards Jugend- und Kindertrainingbereich, weil auch dort gibt es verletzliche Wesen, wo man gucken muss, welche Schutzmechanismen kann ich implementieren gegen Pädophilie oder ähnliches. Also das ist ein weit gefasstes Feld. Und bei der Vergabe von, ich sag mal, internationalen Sportereignissen scheinen wir zumindest in den nächsten Jahren erstmal wieder auf der sicheren Seite zu sein. Und das zeigt natürlich auch, dass die internationale Gemeinschaft so langsam aufgewacht ist. Also wir hatten das ja bei Olympia, wenn du die Wahl hast zwischen Aserbaidschan und China und alle anderen sich zu fein sind, inklusive der Bevölkerung vor Ort, weil sie in Garmisch-Partenkirchen keine Winterspiele haben, dann muss man sich ja nicht wundern, dass die Spiele irgendwo anders halt landen. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass die internationalen Organisationen natürlich auch merken, was das für ein mediales Desaster natürlich auch bedeuten kann und dass man nicht einfach nur noch, ich sag mal, eine feine Funktionärselite alleine lassen kann damit, wo Sportgroßveranstaltungen in Zukunft stattfinden.
Vielen Dank. Aktuell werden im Bundestag zwei Völkermorde behandelt und diskutiert, ob sie als Völkermord anerkannt werden. Einmal der Völkermord an den Jesiden und Jesidinnen in Syrien durch den IS. Und das zweite ist der jetzt in diesen Tagen 90 Jahre zurückliegende sogenannte Holodomor, der Völkermord an den Menschen in der Ukraine 1932 durch Stalin. Die Menschen wurden in den Hungertod getrieben, bis zu 4 Millionen Menschen. Beide Diskussionen sind für viele Deutsche relativ neu, obwohl das ja zum Teil Themen sind, die auch von Historikern schon aufgearbeitet wurden. Aus Ihrer Perspektive, warum ist es wichtig, dass sich der Deutsche Bundestag, dass sich die deutsche Menschenrechtspolitik auch mit diesen zum Teil sehr lang schon zurückliegenden Verbrechen beschäftigt?
Naja, also ich denke zum einen aus unserem kulturellen Verständnis heraus sind wir ja nun aufgerufen, als Land, als Staat, dessen Vorfahren ja auch nicht frei von Schuld und eben auch Völkermord begangen haben. Und bei den Jesiden, das ist eben so ein Brennglas. Denn bei den Jesiden geht es ja wirklich um die totale Auslöschung einer Kultur, einer Identität, wo praktisch durch Mord und Vertreibung in alle Himmelsrichtungen praktisch es eigentlich nur noch eine Frage von Generationen ist, dass es die Jesiden nur noch als Randnotiz in der Geschichte halt gibt. Und das macht mit Menschen etwas, die dieser Volksgruppe angehören, das macht etwas mit diesen Menschen. Schwer verletzt, schwer traumatisiert, zu erkennen, dass die eigene Identität, die eigene Geschichte ausgelöscht wird, das ist schmerzhaft. Und insofern ist es aber auch ein wichtiges Signal. So habe ich das auch in der öffentlichen Anhörung, die ich damals geleitet habe, erkannt und auch verstanden, dass manchmal für den einen oder anderen so banal daherkommt, ja gut, dann komm, erkennen wir das als Völkermord halt an, das macht man mal so einfach. Und nein, das ist eben nicht einfach. Das ist wichtig für die Menschen, dass sie gesehen und gehört werden und dass ihr Schicksal anerkannt wird. Und damit kann man auch den Bogen zur Ukraine halt schlagen und auch den Ukrainerinnen und Ukrainern, die auch natürlich eine eigene Identität haben, die ihnen von Russland abgesprochen wird. Russland anerkennt keine eigene ukrainische Identität. Das ist ihnen zuwider. Das ist ihr Einflussbereich. Das ist ihr aus ihrem Selbstverständnis heraus ihr Herrschaftsbereich. Und in ihrem Herrschaftsbereich kann es eigentlich nur Russen geben. Und wenn jemand sich aufmacht zu einer eigenen Identität, ist das quasi Imperatorbeleidigung, kann man ja schon so sagen. Und der Holodomor ist ein Beispiel aus der Geschichte, dass das Phänomen, was wir heute haben, kein neues ist. Es ist nicht neu. Es ging immer darum, die ukrainische Seele zu verletzen, zu zerstören, zu eliminieren und damit auch zu assimilieren. Und damit sind aus meiner Sicht durchaus Völkermordmerkmale eindeutig gegeben, die durch die Aktualität nochmal einen besonderen Bezug bekommt und deswegen auch aus meiner Sicht zu Recht auf die Tagesordnung geholt wurde.
Wir haben in diesem Jahr beim 13. Menschenrechtsdialog der Konrad-Adenauer-Stiftung in Weimar mit Memorial zusammengearbeitet. Mhm. Und genau als wir diese Tagung in Weimar durchgeführt haben im Rahmen der interkulturellen Woche, hat Memorial den diesjährigen Friedensnobelpreis bekommen als eine von drei Organisationen, weil sie sich seit ungefähr 1988 mit dem Thema Aufarbeitung der stalinistischen Verbrechen als russische Menschenrechtsorganisation auseinandersetzen. Jetzt sind viele dieser Memorialorganisationen verboten worden in Russland. Es gibt noch einzelne Organisationen, die weiterarbeiten, aber der Hauptsitz ist verboten worden. Und viele mussten auch das Land natürlich verlassen aufgrund des starken Drucks der Russen, der seit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 besonders stark zugenommen hat. Wie können wir in Deutschland, die, wie Sie das ja zu Recht angesprochen haben, auch unsere eigene Historie aufarbeiten, wie können wir in anderen Ländern wie beispielsweise Russland die Menschen unterstützen, die Verbrechen, die von diktatorischen Regimen wie dem stalinistischen Regime begangen wurden, dass auch diese Menschen dabei unterstützt werden, dass sie nicht in der Vergangenheit sozusagen verbleiben, sondern auch sich mit diesen Verbrechen auseinandersetzen und die Dinge versuchen, mit den Opfern entsprechend wieder zu klären, die Opfer zu würdigen, wie das ja in europäischen Ländern zum Teil erfolgreich stattgefunden hat, die letzten Jahrzehnte.
Zum einen muss man immer als Signal ausgeben, sich einzugestehen, Unrecht getan zu haben, ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von Stärke. Und wir haben das in der Nachkriegszeit ja auch erlebt. Deutschland war nach dem Völkermord an den Juden und anderen Volksgruppen moralisch, ethisch war das die Stunde Null. Und jeder hätte in der damaligen Weltgemeinschaft verstanden, wenn wir zu ewig Verfemten geworden wären. Wir haben aber diese Rolle angenommen zu sagen, wir haben Unrecht getan. Und was ist dann passiert? Unsere ehemaligen Feinde, inklusive des neuen Staates Israels, haben uns die Hand ausgestreckt. Und insofern, Schwäche zeigt man dadurch nicht, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Und aus dieser Form kann auch Versöhnung, Verzeihen und Vergeben sein, entstehen. Und damit wächst wieder etwas Neues. Und insofern gibt es nicht nur schlechte Beispiele in der Geschichte, sondern auch viele gute Beispiele, wie eben eine Aufarbeitung auch wieder zu einem Neuanfang führen kann.
Ja, jetzt geht es ja auch bei diesem Thema um ein Stalin-Revival, also Stalin-Denkmäler, die mal geschleffen wurden, die werden praktisch wieder aus den Mülldeponien hervorgeholt, hat man den Eindruck in Russland.
Mottenkiste
der Geschichte. Aus der Mottenkiste der Geschichte. In anderen Ländern ist das auch noch so, dass Diktatoren immer noch als die Starken und als die Helden dargestellt werden. Ein Dauerthema in diesem Jahr, gerade in der Unionsfraktion, ist das Thema systemischer Wettbewerb und Menschenrechte als integraler Bestandteil der Weltordnung. Darüber wird am 30. November im Deutschen Bundestag in einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses diskutiert. Der Ausschuss war bereits im Oktober nach Taiwan und Japan gereist mit diesem Schwerpunktthema. Nachdem das Jahr jetzt bald zu Ende ist, warum hat die Unionsfraktion ein besonderes Interesse, dieses Thema des systemischen Wettbewerbs und der Menschenrechte als integraler Bestandteil der Weltordnung auf die Agenda zu setzen?
Nun, weil die viele Staaten in dieser Welt vor der Entscheidung stehen oder sich immer wieder die Frage stellen, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln? Es gibt viele Staaten, die mit Faszination auf Länder wie China schauen, wo sie sagen, hey, es funktioniert doch, Autokratie und Wirtschaftswachstum, Wohlstand schließen sich nicht aus, sondern das ist doch total klasse, wenn ich als herrschende Elite sozusagen einen Einparteienstatus manifestiere mit einem starken Mann. Frau an der Spitze und die Wirtschaft brummt und das machen wir auch. Er hat ein hohes Maß an Verführung. Nur Obacht an der Bahnsteigkante. Den Weg, den Russland oder auch China beschreiten, das ist auf meiner Sicht, auf Dauer kann das nicht von Erfolg gekrönt sein. Und es ist eher Ausdruck der Schwäche und der blanken Angst, die diese Staaten dazu treibt, diesen Weg so zu gehen. Von einem Kollektivorgan in China jetzt wieder zu einem auf eine Person auf Lebenszeit ausgerichtet. Also ich meine, China hatte ein Parteiensystem, aber es gab immer noch ein Kollegialorgan, in dem zumindest im Kollektiv entschieden wurde, ist jetzt völlig weg mit einem Überwachungsstaat. Und was ist ein Überwachungsstaat? Ein Überwachungsstaat ist ja nur notwendig, wenn die Führung ihrem Bürger nicht vertraut. Blanke Angst vorm eigenen Volk hat, weil wenn ich mir meiner Sache so sicher bin, dann habe ich auch keine Angst vor meinem eigenen Volk. Dann muss ich auch mein eigenes Volk nicht dauerkontrollieren und mit Repressionen überziehen. Und ich muss auch nicht sozusagen alte Geister wieder auferstehen lassen und glorifizieren, wenn ich mir meiner so sicher wäre. Ich denke, das Angebot von Freiheit und Demokratie ist wahrscheinlich manchmal aus der Wahrnehmung vieler ziemlich anstrengend. Ziemlich anstrengend. Und es nervt den einen oder anderen vielleicht auch. Aber es ist eben davon geprägt, dass ich dem anderen, dem Gegenüber vertrauen darf, in seinen eigenen Fähigkeiten, seinen Freiheitsdrang und damit nicht gezwungen bin, ihn zu unterdrücken. Und der Geist der Freiheit, der wird sich aus meiner Sicht durchsetzen, aber man muss es eben auch nochmal pointiert sagen. Wir dürfen nicht den Eindruck haben, dass die anderen auf dem Vormarsch sind. Sie sind nicht auf dem Vormarsch, sondern sie sind geschüttelt von eigenen Ängsten und Psychosen. Sonst würden sie sich nicht gezwungen sehen, so viel Unrecht und Totalität in ihren Ländern zu implementieren.
Vielen Dank für dieses sehr, sehr starke Statement. Ein weiteres sehr, sehr wichtiges Thema für die Unionsfraktion in diesem Jahr ist der Kampf gegen den Menschenhandel. Da haben wir vor allem einen starken Fokus beim Thema Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung von Frauen, aber auch von Kindern. Die nächsten 3 Jahre, vom Juli 22 bis 25, wird das Prostituiertenschutzgesetz aus dem Jahr 2017 evaluiert, das eigentlich helfen sollte, die Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung zu bekämpfen. Diese Situation hat sich in Deutschland aber nicht wirklich verbessert. Wie ist Ihre politische aktuelle Position, wenn es darum geht, Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung und Zwangsprostitution zu bekämpfen? Was muss da getan werden?
Also ich glaube, die Politik, auch die sehr liberale Politik der letzten Jahre, ist krachend gescheitert. In dem Wunsch und Wille zu glauben, es wäre sozusagen mit einem liberalen Vorgehen, würde man es schaffen, eine legale, saubere Prostitution, die geprägt ist von freier Entscheidung der Prostituierten, zu implementieren. Das ist gescheitert. Punkt. Man muss auch kein Prophet sein, um zu wissen, was bei der Evaluierung des Gesetzes halt rauskommt. Auch das ist sozusagen, das Ergebnis steht schon heute fest. Deutschland hat sich in den vergangenen 15, 20 Jahren zum Bordell Europas entwickelt. Die Zustände in der Prostitution auf dem Straßenstrich spotten jeder Beschreibung. Berlin ist an dieser Stelle, wie in allen anderen Dingen, aus meiner Sicht völlig dysfunktional. Da sieht man am Straßenstrich an der Kurfürstenstraße. Wir waren gestern mit einer Gruppe Unionsabgeordneten beim Café Neustadt gewesen, was eine Ausstiegsberatung und ganz konkrete Hilfeleistungen für Prostituierte anbietet. Und wir waren uns einig, dass diese Zustände, die nicht aus bösem Willen heraus mal gedacht waren, man würde etwas Gutes tun, dass das so nicht weitergeht. Und wir dürfen auch nicht sozusagen den Fokus auf der Bestrafung der Prostituierten haben, die aus teilweise blanker Not heraus das tun, sondern wir müssen alle erdenklichen Ausstiegshilfen bieten, dass Menschen nicht sich gezwungen sehen, in diese Form zu prostituieren. Und wir müssen auch die Machtverhältnisse umkehren. Und ich habe eine große Sympathie für das nordische Modell, die eben das Thema freier Bestrafung in den Mittelpunkt stellt. Und es ist bedrückend, in einer Gesellschaft zu leben, bei der sozusagen Prostitution als gesellschaftliches, akzeptiertes Modell halt ist. Wir kämpfen an so vielen Stellen um kleine Details von Gleichberechtigung und Würde und Frauenrechte und so weiter. Und an dem Punkt, wo die Frauen am meisten verletzt werden und am verletzlichsten sind, gucken wir weg. Das kann man mit keinem Sternchen innen in irgendeiner Form gut machen. Das ist eine so gravierende Verletzung von elementaren Menschenrechten, die im Bereich Prostitution geschehen. Die Prostituierte, die das aus freiem Antrieb macht, die kann man im Promillebereich suchen. Und insofern glaube ich, dass wir einen radikalen Kurswechsel im Bereich Prostituierten-Schutzgesetz haben. Schützen kann man sie nur, wenn man bereit ist, gegen die Freier vorzugehen und nie durch nichts anderes.
Jetzt ist das Thema Menschenhandel natürlich auch noch sehr viel breiter. Es geht nicht nur um Zwangsprostitution und das vom Deutschen Bundestag finanzierte Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin hat jetzt zwei neue Stellen erhalten, Berichterstatterstellen zum Thema Menschenhandel. Diese beiden Stellen sind in den nächsten Jahren eingerichtet worden, um die Daten, die es bereits zu dieser Thematik gibt, Menschenhandel zusammenzuführen, auszuwerten, zu analysieren und auch entsprechende Entscheidungsgrundlagen vielleicht auch für die Politik bereitzustellen. Was würden Sie sich als Menschenrechtspolitiker vom Deutschen Institut für Menschenrechte wünschen? Was soll in zwei Jahren als Papier im besten Falle an Daten vorliegen, aufbereitet, um auch eine, sagen wir mal, bessere Politik gegen den Menschenhandel und den Phänomen wie Zwangsprostitution gestalten zu können?
Oha, also heißt ja, Politik soll auf die Wissenschaft hören. Also ich glaube, da halte ich mich jetzt mal zurück. Ich habe ein hohes Vertrauen in solche Institutionen, dass sie nicht sozusagen ratschlagbasiert auf politischen Meinungsäußerungen sich dort sozusagen schon mal auf den Weg machen, um im vorauseilenden Gehorsam das zu empfehlen, was ich ihnen vorschlage. Ich glaube, das wäre so sozusagen ist nicht die Aufgabenstellung. Also ich habe da ein hohes Vertrauen, dort jetzt keine Vorschläge zu machen, aber ich denke, die Palette der Dinge, die angegangen werden müssen, liegt offen zugrunde. Aber an der Stelle halte ich mich jetzt mal ganz bewusst zurück.
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Mir ging es eher darum, es geht ja bei diesen Berichterstatterstellen darum, die Daten, die vorliegen, auch entsprechend auszuwerten und diese Daten...
Ach so, okay. Also ich würde einen Vorschlag machen beim Thema Menschenhandel. Ich würde mir mal die Daten der Corona-Zeit in besonderer Weise mal zu Gemüte führen, gerade was das den Block Prostitution betrifft. Also es sprach ja schon Bände, wenn dann gesagt wurde, die dürfen in ihren, ich sag mal, Zimmern, wo sie ihre Tätigkeit nachgegangen sind, die dürfen die behalten. Es ist doch schon bändesprechend, dass offenkundig ansonsten den Frauen Obdachlosigkeit gedroht hätte. Also sie sind gefangen in bestimmten Einrichtungen, um nach Vorgabe der Zuhälter bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Und damit sind ganz klar natürlich die Merkmale von Menschenhandel und Zwang gegeben. Also die Corona-Zeit hat eine Fülle von Datenmaterial hervorgebracht, wie sich auch die Straßenprostitution entwickelt hat oder eben nicht entwickelt hat. Das ist ein Fundus wissenschaftlichen Datenmaterials, der sehr viele erhellende Erkenntnisse zu diesem Komplex halt bringt.
Vielen Dank. Bei dem Thema geht es ja auch immer darum, das Dunkelfeld aufzuklären, und viele Dinge finden einfach auch nicht in der Öffentlichkeit statt. Viele Daten, selbst das Bundeskriminalamt hat immer nur Schätzdaten. Und
ja, aber das, also wenn man sich da mal mit den Sozialarbeitern, also wenn der Freier eine Prostituierte findet, und die sollen ja nach den Zuhältern gefunden werden, dann findet der Staat sie auch. Und da sollte man auch mal die sogenannten Freierforen und Ähnliches mal genauer unter die Lupe nehmen. So dunkel ist das Feld nicht.
Gut, vielen Dank. Sie sind jetzt die zweite Legislaturperiode im Deutschen Bundestag und auch die zweite Legislaturperiode im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, der 2023 sein 25-jähriges Jubiläum als Vollausschuss feiert. Jetzt sind Sie auch, wie Sie vorhin gesagt haben, schon in der Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses tätig, allerdings in einer neuen politischen Situation, nämlich als Oppositionspolitiker. Wie hat sich in der Opposition in diesem Jahr der harten Oppositionsbank Ihr Blick auf das Politikfeld Menschenrechte verändert?
Also eigentlich gar nicht. Also das muss ich ganz offen sagen, eigentlich gar nicht. Vielleicht, was einen so ein bisschen nicht mehr so drängt, ist der Konflikt innerhalb der Fraktion. Da hatte man häufig mal die Wirtschaftspolitiker, die halt die Augen hochgezogen haben, wenn man vielleicht aus ihrer Sicht zu doll auf Menschenrechte gedrungen hat. Das ist natürlich in Oppositionszeit natürlich jetzt nicht so, dieses Konfliktfeld innerhalb der Fraktion untereinander. Was ich schon merke, ist natürlich, dass bei der ehemaligen Opposition so langsam die Erkenntnis wächst, dass man nicht mehr widerspruchsfrei sich bewegen kann. Also Robert Habeck bettelt in Katar um Gas und da kann der Knicks nicht tief genug sein. Und auf der anderen Seite gibt er dem Manuel Neuer Ratschläge. Also er würde die Binde One Love halt tragen. Also ich sag mal, das ist schon ein sportlicher Abstand zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen des einen und desselben Ministers. Also das fällt einem dann schon in der Opposition auf, allerdings auch ohne Häme. Also ich habe auch immer dieses Spannungsfeld als Regierungspartei gesehen und auch akzeptiert dahingehend, dass man diese Spannung aushalten muss und auch deswegen den anderen mit seinem Anliegen nicht weniger wertschätzt. Denn darin liegt ja eigentlich auch das Besondere an dem Menschenschlag derer, die im Menschenrechtsausschuss unterwegs sind. Deswegen habe ich da auch dieses Schild stehen in meinem Büro. Vielfalt bedeutet für mich, die Meinung des anderen zu respektieren. Ich muss sie nicht akzeptieren, aber ich muss sie respektieren. Und von daher glaube ich eben, hat sich erstmal grundsätzlich für uns nicht so viel geändert, kleine Facetten. Und für 2023, was wünsche ich mir für 2023? Dass die Bundesregierung mit ihren selbstgesteckten Zielen mal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen kriegt. Weil ich möchte jetzt gerne eine Antwort darauf haben, und zwar in praktische Politik gekleidet, wie die wertebasierte Außenpolitik der deutschen Bundesregierung in Zukunft in der Realpolitik dann aussieht. Und mittlerweile weiß ich auch ein bisschen mehr, dass feministische Außenpolitik nicht bedeutet mehr alles Schwarzer und Emma und Co., sondern dass man natürlich auch Frauenrechte, wenn man diese stärkt, auch Zivilgesellschaften insgesamt stärken kann. Also insofern bin ich da nicht mehr so auf Krawall gebürstet, wo ich am Anfang erstmal sagte, was ist denn das für ein Begriff, damit kann ich erstmal nichts anfangen. Aber man muss sich auch selber intellektuell weiterentwickeln. Ich bin dazu immer bereit, ob die sogenannte Fortschrittskoalition dazu in der Lage ist, wird man in 2023 sehen.
Lieber Herr Altenkamp, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember 2022 und zum Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung als Special Edition. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.